Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Dass Archäologen geheimnisvolle Grabkammern öffnen, dabei auf Tote stoßen, die über tausende von Jahren hermetisch abgeschlossen waren und nun an der frischen Luft blitzschnell verfallen, so etwas kommt vor allem in Hollywood-Filmen wie Indiana Jones vor. Aber am Dienstag ist es in einer alten Kirche in Mainz passiert. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen. Neue Theorie über das Aussterben der Neandertaler. Vor 100 Jahren der Kampf der ungewöhnlichen Mathematikerin Emmy Noether gegen alte Denkmuster. Zeitgeschichte, die Museen der DDR und als die NATO Serbien bombardierte. Vor 20 Jahren endete der Kosovo-Konflikt. Die Musik heute kommt von der Formation Buschmusik und im Studio ist Carsten Schröder. Die Bilder aus der Mainzer Johanneskirche von der Öffnung eines 1000 Jahre alten Sarkophags gingen am Dienstagabend durch alle Hauptnachrichtensendungen des Fernsehens. Was man vom Inhalt des Sarkophags zu sehen bekam, waren freilich nur schwer identifizierbare Überreste von etwas, was einmal Kleidung oder vielleicht ein Mensch gewesen sein muss. Die Knochen waren bereits zersetzt und nur in Fragmenten übrig geblieben. Ein halbes Jahr lang hatten die Vorbereitungen für die Öffnung des Sarkophags gedauert. Die Archäologen hatten keine Vorstellung von dem, was sie vorfinden würden. Außerdem mussten sie davon ausgehen, dass ein eventueller Leichnam, der über 1000 Jahre hermetisch abgeschlossen war, bei Kontakt mit frischem Sauerstoff sehr schnell verwesen würde. Sie mussten auf alles vorbereitet sein. Dass es überhaupt so weit gekommen war, ist einem Zufall zu verdanken. Als der Fußboden im Mittelschiff der Johanneskirche aufgegraben wurde, weil eine Fußbodenheizung verlegt werden sollte, kamen archäologische Artefakte ans Licht. Schnell war klar, dass unter der Kirche die Überreste einer sehr viel älteren Kirche lagen. Rund 400.000 archäologische Fundstücke wurden bei dieser Sanierung inzwischen ausgegraben, bis die Archäologen auf den Sarkophag stießen. Es besteht die Vermutung, dass es sich bei diesen alten Überresten unter der Johanneskirche um den alten Dom von Mainz handelt und dass der Sarkophag die sterblichen Überreste von Erzbischof Erkanbald enthält, der in den Jahren 1011 bis 1021 Bischof von Mainz war. Entsprechend hoch waren die Erwartungen von Archäologen und Kirchenvertretern. Von der Öffnung des Sarkophags berichtet Sina Wende.
Zentimeter für Zentimeter hob sich der 700 Kilo schwere Deckel mit Hilfe eines Flaschenzugs an. Ganz vorsichtig zogen die Steinmetze mit Fingerspitzengefühl an den Stahlketten. Nach knapp 3 Minuten dann ein erster Blick in das Innere des Sarkophags. Der Archäologe Guido Facani, der seit 4 Jahren die Ausgrabung leitet, hat nervös auf diesen Moment hingefiebert.
Da wird man fast wahnsinnig, wenn man sich überlegt, was alles sein kann und was nicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich rundherum lief, habe ich mich so anfreunden können mit dem, was wir jetzt sehen. Also ich finde das umwerfend.
Dieser Fund ist eine wahre Sensation. In dem Sarkophag sind deutlich menschliche Überreste zu erkennen. Auch wenn Facani sagt, die Knochen seien sehr zerfallen, lassen sich die Gebeine und die Hüftknochen sehr gut erkennen. Ebenso etwas wie Stoffreste, die sich dunkel über die hellen Knochen verteilen. Dazwischen sehr viel Sand und Staub, aber auch kleine Teilchen aus Gold. Möglicherweise gehören sie zum Gewand des Bestatteten. Am Ende des Sarkophags lehnen 3 Steinplatten wie ein Kissen aneinander. Nach einer halben Stunde dann das erste Statement. Die Knochen und Stoffreste bestätigen eine erste Vermutung. In dem Sarkophag wurde ein Priester, ein Geistlicher, bestattet.
Die Sarkophag-Situation stratigraphisch ist die, dass zwischen dem 10., 11. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert er in den Boden kam und seither nicht mehr geöffnet wurde.
Schon lange wurde vermutet, dass in dem Sarkophag Erzbischof Erkanbald bestattet wurde. Erkanbald war im frühen 11. Jahrhundert Erzbischof von Mainz und direkter Nachfolger des Williges. Ob darin aber wirklich Erkanbald liegt, das wollte Fakani noch nicht bestätigen. Widerlegen allerdings auch nicht. Sicher ist, der Verstorbene wurde bei seiner Bestattung mit Ätzkalk übergossen, möglicherweise um strenge Gerüche zu vermeiden. Allerdings hat der Kalk auch die Zähne des Toten zersetzt. Sie wären hilfreich für die weitere Untersuchung gewesen. Mit Hilfe von einer sogenannten C14-Methode sollen die entnommenen Proben der Stoffreste analysiert werden. Die Knochen werden mit einer DNA-Analyse untersucht. Nur so ist eine Identifizierung möglich. Genau zu wissen, wer dort bestattet wurde, darüber würde sich auch Dekan Andreas Kloth freuen. Er ist sehr froh über diesen bewegenden und erfolgreichen Fund in der Mainzer Johanneskirche.
Wir sind glücklich, dass wir erstens das tun konnten, dass das Werk gelungen ist, dass unsere Forscher hier so gut arbeiten konnten, dass wir im Vorfeld alle so ein klitzekleines bisschen uns wie Indiana Jones fühlen konnten. Jetzt schauen wir mal, was sich da zeigt.
Bis zum Ende der Woche wollen die Wissenschaftler jetzt weitere Proben entnehmen. Eine Textilrestauratorin wird sich die Stoffreste genauer anschauen. Mit einem Metalldetektor wollen die Forscher noch mehr Funde sicherstellen. Die Hoffnung, einen Bischofring zu finden, besteht immer noch.
Auf der Suche nach Erzbischof Erkanbald. In der Mainzer Johanneskirche wurde ein 1000 Jahre alter Sarkophag geöffnet. Ein Beitrag von Sina Wende. Zu den ganz großen Rätseln der Menschheitsgeschichte gehört die Frage, warum der Neandertaler ausgestorben ist. Etwa 150.000 Jahre lang haben die Neandertaler unsere Breiten bevölkert. Vermutlich haben sie sich auch mit anderen Frühmenschen vermischt. Seitdem das Genom des Neandertalers vor etwa 2 Jahren entschlüsselt wurde, weiß man, dass jeder von uns ein Teil des Neandertaler-Erbguts in sich trägt. Es gibt verschiedene Theorien zum Aussterben des Neandertalers. Klimaveränderungen können eine Rolle gespielt haben oder Krankheiten. Vor einer Woche haben französische Forscher eine neue Theorie veröffentlicht. Abnehmende Fruchtbarkeit könnte der Grund für das Aussterben gewesen sein. Matthias Henjes berichtet.
Wir rechnen damit, dass die Neandertaler vor etwa 40.000 Jahren tatsächlich ausgestorben waren. Und dieser Zeitrahmen bewegt sich, ja, es gibt halt wenige Fundstellen in dem Bereich, schätzen wir mal von 60 bis 40.000 Jahren, dass die Neandertaler ausgedünnt sind. Und das ist natürlich in dem großen Verbreitungsgebiet unterschiedlich vonstatten gegangen. Also wir können den Bereich Osteuropa, Mitteleuropa und Westeuropa, was sicherlich so eine Art Zufluchtsgebiet war, wo dann die jüngsten Daten von Neandertalern herstammen.
Dr. Bärbel Aufermann leitet das Neandertalmuseum in Mettmann bei Düsseldorf, gleich neben dem Fundort, an dem vor gut 100 Jahren erstmals ein Schädel dieser Frühmenschen zutage kam. Warum sie ausstarben, konnte die Wissenschaft bisher nicht ermitteln. Diskutiert werden Angriffe moderner Menschen, die möglicherweise zur selben Zeit in Europa lebten, eine Klimaverschlechterung oder etwa eine Epidemie. Nun liegt erstmals ein differenziertes Rechenmodell vor, das ihr Ende demografisch erklärt. Französische Forscher fütterten ein Simulationsmodell aus der Evolutionsbiologie mit unterschiedlichen Daten, um Einflussfaktoren für das Verschwinden des Neandertalers zu bestimmen. Dr. Anne Dejoigny, Anthropologin an der Universität Aix-Marseille.
Wir haben mit der Hypothese begonnen, der Neandertaler hat überlebt. Das war wichtig, denn daran haben wir die Parameter erkannt, nach denen Neandertaler noch heute existieren würden.
Die Parameter also, die man ändern musste, um das Ende der Population zu modellieren. Das Team passte sie Schritt für Schritt an die aktuell diskutierten Daten an. Demnach dauerte die Krise, die zum Untergang führte, wohl zwischen 4.000 und 10.000 Jahre. Wie viele Neandertaler es jemals in Europa gab, ist ebenfalls umstritten. Auf Basis demografischer Schätzungen gingen die Wissenschaftler davon aus, dass es maximal 70.000 Menschen gewesen sein könnten. Sie definierten 3 Haupteinflussfaktoren für den Fortbestand der Art. Der genetische Austausch durch Migration zwischen den großen, über Europa verteilten Bevölkerungsgruppen erwies sich in der Modellrechnung schließlich als weniger wichtig. Entscheidend waren die beiden anderen Parameter, Änderungen der Geburtenrate und der Säuglingssterblichkeit. Die Berechnungen zeigten, dass schon kleine Schwankungen zum Aussterben innerhalb der vermuteten Zeiträume geführt haben können. Nimmt man an, dass die Geburtenrate junger Frauen nur um 2,7% sank, wäre der Neandertaler innerhalb von 10.000 Jahren ausgestorben. Sank sie um 8% schon nach 4.000 Jahren.
It was a very important result because this is not a catastrophic change in the rate.
Das war ein wichtiges Ergebnis. Demnach brauchte es keine gravierende Änderung der Geburtsraten. Es reichte ein ganz leichtes Absinken der Fruchtbarkeit bei den Frauen, die unter 20 Jahre alt waren.
For women younger than 20.
Beim zweiten wichtigen Parameter ergab sich dasselbe Bild. Schon die minimale Zunahme der Säuglingssterblichkeit um 0,4% kann innerhalb von 10.000 Jahren das Ende der Art bewirkt haben. Das demografische Modell zeigt, wie verletzlich Menschen in einer Epoche waren, als die Temperaturen in Europa drastisch sanken und die Niederschläge ausblieben. Es war keine Katastrophe nötig, um die relativ kleinen Bevölkerungsgruppen auszulöschen.
Eine leichte Verschlechterung der Nahrungsversorgung könnte den Rückgang der Fruchtbarkeit ausgelöst haben. Wir wissen, dass der Neandertaler während eines Klimawandels verschwand. Vielleicht hängt die verschlechterte Ernährung damit zusammen.
Das Ergebnis liefert keine endgültige Antwort, passt aber zu der verbreiteten Erklärung, die auch Bärbel Aufermann im Neandertalmuseum präsentiert.
Was uns hier im Neandertalmuseum am plausibelsten erschien, und so stellen wir es auch tatsächlich in unserer Dauerausstellung dar, das sind die klimatischen Bedingungen. Wir wissen heute, dass sich ab vor allem 60.000 vor heute das Klima dramatisch verschlechtert hat, dass es da zu einer starken Abkühlung bis zu 10 Grad innerhalb von 100 Jahren verbunden mit sehr großer Trockenheit gekommen ist. Sie haben sich zurückgezogen nach Süden, weil es dort wärmer war, aber im Süden, also jetzt zum Beispiel Iberische Halbinsel, war es aber sehr trocken. Diese Trockenheit hat dazu geführt, dass auch dort den großen Tierherden, auf die sie als Großwildjäger spezialisiert waren, keine Nahrungsgrundlage mehr vorhanden war, sodass sie auch hier ausgedünnt wurden und es somit wahrscheinlich ein allmähliches Aussterben war.
Vermutlich waren nicht nur Neandertaler betroffen. Auch anatomisch moderne Menschen, die bereits nach Europa eingewandert waren, könnten ausgestorben sein. Vieles deutet darauf hin, dass der Kontinent auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit nicht mehr besiedelt war.
Also Homo sapiens sapiens, unsere unmittelbaren Vorfahren, entstehen in Afrika und wandern mehrmals nach Europa ein. Und diese erste Einwanderungswelle, die vor dem Kältemaximum noch stattgefunden hat, als aber wahrscheinlich die Neandertaler bereits ausgestorben waren, die haben sich dann über das Kältemaximum auch nicht halten können. Und erst danach wandern wiederum andere unserer Art ein, die auch dauerhaft in Europa wahrscheinlich bleiben.
Über eine neue Theorie zum Aussterben des Neandertalers berichtete Matthias Henjes. Der bedeutendsten Mathematikerinnen des vergangenen Jahrhunderts war Emmy Noether, die 1882 geboren wurde. Sie war die erste Frau in Deutschland, die eine Lehrbefugnis an einer Universität erhielt, natürlich gegen massiven Widerstand des männlichen akademischen Establishments. Vor 100 Jahren, am 4. Juni 1919, hat sie sich nach vielen Widerständen habilitiert. Emmy Noether hat in vielerlei Hinsicht mit alten Denkmustern und alten Strukturen aufgeräumt, nicht nur in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht, sondern auch in ihrem eigenen Fach der Mathematik. Ihr Spezialgebiet war die abstrakte Algebra. Darin geht es um Strukturen, um Formen, um Eigenschaften von Zahlen und Mengen. Mit ihrer besonderen Art des Denkens begründete sie an der Universität Göttingen eine eigene Schule. Manche der von ihr entwickelten Theoreme haben Eingang in die moderne Physik gefunden. Zu Ehren dieser ungewöhnlichen Mathematikerin hat in dieser Woche an der Freien Universität Berlin eine sogenannte Noether-Konferenz stattgefunden mit der Frage, wie kommt das Neue in die Welt, über neues Wissen, alte Denkmuster und strukturelle Veränderungen. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Eigentlich war Emmy Noether mit ihren modernen mathematischen Ideen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in Göttingen, dem damaligen Zentrum der Mathematik.
Es gibt gewisse Phasen, wo gewisse Ideen sehr befruchtend wirken können. Und sie hatte so einen Spursinn für das, was in der abstrakten Algebra eigentlich erreicht werden konnte. Und nicht nur in der Algebra, weil diese Ideen hatten auch Einfluss auf andere neue Bereiche der Mathematik. Und in Göttingen gab es niemanden, der eigentlich diese Ideen verfolgt hatte. Das war ihr Terrain und die jungen Leute, die das machen wollten, gingen zu ihr, obwohl sie keine Professur hatte.
Dass Noether nie eine ordentliche Professur bekam, war einerseits zeitbedingt, sagt David Rowe, Professor für Geschichte der Mathematik an der Universität Mainz. Als Frau und Jüdin wurde sie doppelt diskriminiert. Andererseits habe das auch mit ihrer unkonventionellen Persönlichkeit zu tun. Fotografien zeigen Emmy Noether mit Nickelbrille, hochgebundenem Haar und Kleid, immer umringt von anderen Wissenschaftlern, lachend und im Gespräch. Eine einmalige Mathematikerin, so Rowe.
Diese Offenheit und dieser Umgang mit Menschen, sie liebte nichts mehr, als über Mathematik zu reden. Das war ein großer Bestandteil ihrer Persönlichkeit, also Spaziergänge. Ihre Körpersprache war auch offenbar sehr auffallend, irgendwie frei und unkonventionell. Ich glaube, es ist wenig damenhaft an Emmy. Sie hatte überhaupt keine Scheu, auch gegenüber berühmten Mathematikern.
Der Vater Max Noether war vom Fach und seine Tochter wusste bereits als Jugendliche, dass sie Mathematikerin werden wollte. Sie promovierte als eine der ersten Deutschen in Erlangen, wo die Familie lebte. 1915 wurde die bereits 33-Jährige mit dem Versprechen nach Göttingen geholt, dort habilitieren zu können. Dies war Frauen damals gesetzlich verwehrt und für Noether erst 1919 unter den neuen politischen Bedingungen nach Kriegsende als erster Mathematikerin in Deutschland möglich.
Für mich, als ich anfing, mich mit Emmy Noether zu befassen, war faszinierend, dass sie ganz neue Wege eingeschlagen hat in ihren Vorstellungen, wie man Mathematik betreiben sollte. Das war zu Anfang natürlich ganz ungewöhnlich, ganz schwierig auch für ihre Zeitgenossen nachzuvollziehen, für viele der Etablierten. Für die Jüngeren war es eigentlich fast sogar so, dass sie in Abgrenzung zu tradierten Denkmustern bei Noether dann studierten.
Mechthild Kohräuber, Frauenbeauftragte der FU und Mathematikerin, hat vor wenigen Jahren über Emmy Noether promoviert. Diese scharte begabte Studenten und Studentinnen um sich, erzählt sie. Daraus entstand ein internationaler Zirkel, die sogenannte Noether-Schule, der sich immer weiter verzweigte. Eine Art kulturelle Bewegung oder früher Think Tank.
Und es ist ganz wesentlich, denke ich, ihre unglaubliche Fähigkeit, ins Gespräch zu gehen, einen Denkraum herzustellen, in dem offen und neu gedacht werden konnte. Und das muss unglaublich reizvoll gewesen sein. Es muss eine sehr hohe intellektuelle Anstrengung gewesen sein, denn das war mit Sicherheit schwer. Aber für die, die mitgekommen sind, die sich darauf eingelassen haben, muss es aufregend gewesen sein. Bei Noether Vorlesungen zu hören, war nicht einfach ein Stoff zu lernen, sondern man erlebte, wie Mathematik entstand.
26 Doktoranden, die teilweise aus Japan, Russland und Norwegen kamen, bildete Noether aus. Diese wiederum waren später weltweit an Universitäten tätig. Die Frage, wie das Neue in die Welt kommt, so der Titel der Konferenz, sei auch heute wieder aktuell, betont Professor Christoph Schütte, Präsident vom Zuse-Institut Berlin.
Die Zeit, in der Emmy Noether gelehrt hat, war eben eine Zeit von vielen Umbrüchen, in denen viel Neues entstanden ist, viele Traditionen geendet haben oder in Frage gestellt worden sind. Und eigentlich sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation auch wieder. Nur, dass es uns so vorkommt, als wären wir als Gesellschaft schon so frei und offen, während das in der Wissenschaft eben an vielen Stellen das Interdisziplinäre noch stark zu kämpfen hat. Wir müssen in gleicher Art und Weise mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um solche Herausforderungen wie den Klimawandel, künstliche Intelligenz oder unsere fortschreitende Technologie überhaupt noch in den Griff kriegen zu können.
Seit Ende der 1980er Jahre ist das Mathe-Genie Noether auch außerhalb der Fachkreise bekannt. Cordula Tolmin hat in alten Akten das Habilitationsverfahren von Emmy Noether aufgespürt und 1990 dazu publiziert. Seitdem forscht sie immer wieder anhand neuer Funde, unter anderem zur Familie der Mathematikerin. Deren Vorfahren entwickelten sich im 19. Jahrhundert von jüdischen Gelehrten zu säkularen Akademikern. Noether, das steht für die promovierte Historikerin fest, wurde nicht nur als Frau und Jüdin benachteiligt, sondern auch wegen ihrer politischen Haltung. Eine dreifache Diskriminierung?
Emmy Noether wird am Anfang ihres wissenschaftlichen Lebens in erster Linie als Frau diskriminiert. Und die jüdische Diskriminierung ist vielleicht in den 20er Jahren unterschwellig da, aber das Entscheidende ist, dass sie eine Frau ist. Deswegen kriegt sie kein Ordinariat, deswegen wird sie nicht in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Und da bei dem Letzten, was besonders schmerzlich ist, denn das hätten die Göttinger machen können, da spielt ihre politische Haltung auch eine wichtige Rolle, denn sie war als Linke bekannt. Es ist nicht nur so, wie das hier anklang, so 2-3 Jahre gewesen, sondern sie hat dann für alle möglichen politischen Veranstaltungen geworben und hat gesagt, hier, ihr müsst auch demonstrieren gehen für die Fürstenenteignung oder sonst irgendwie was zu ihren Kollegen.
Erst kürzlich hat Cordula Tolmin entdeckt, dass Emmy Noether nicht nur, wie bereits bekannt, zunächst USPD, dann SPD-Mitglied war, sondern auch früh sozialpolitisch engagiert.
Da gibt es diese jüdische Tradition der Wohltätigkeit, als auch eben dann die liberale Tradition, die ihr Vater dann aufgenommen hat, nachdem die Familie davor eben eher religiös orientiert war, also Vorfahren soll Familie davor heißen. Und mit ihrer Mutter zusammen ist sie in ein Frauenbewegungsprojekt gegangen, Anfang des 20. Jahrhunderts in Erlangen, so um 1906. Und da haben die Arbeiterkinder Frauen, Mädchen unterrichtet. Also der Weg nachher von ihr zur SPD, zur USPD, der ist gar nicht so weit.
Obwohl in manchen Kreisen international bereits anerkannt, wurde Emmy Noether wie andere jüdische Wissenschaftler und politische Gegner 1933 durch die Nationalsozialisten mit dem sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von der Universität vertrieben. Sie emigrierte in die USA und erhielt am Frauencollege Bryn Mawr eine Gastprofessur. Als sie 2 Jahre später, 1935, an den Folgen einer Operation starb, soll Albert Einstein im Nachruf ihre glückliche Zeit am Frauencollege beschrieben haben, erzählt Cordula Tolmin. Das hält die Historikerin für einen Übersetzungsfehler.
Das ist 100% nicht der Fall gewesen. Sie hat wie alle Immigranten unglaublich gelitten unter dieser Vertreibung aus Deutschland und aus diesem Kontext, mit dem sie mit jedem wirklich auf der Straße Mathematik reden konnte, die sie in Göttingen getroffen hat. Das war sicher nicht ihre glücklichste Zeit.
Über neues Wissen, alte Denkmuster und über die ungewöhnliche Mathematikerin Emmy Noether berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger. Auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR gibt es immer noch viele Aspekte aus Kultur und Wissenschaft jener Zeit, die bislang nicht oder kaum erforscht worden sind. Zum Beispiel die Geschichte der Museen in der DDR. Einerseits verfolgten sie einen Bildungsgedanken und wollten jedermann Wissen zur Verfügung stellen. Andererseits waren sie auch ein Instrument der Ideologisierung. Auf jeden Fall waren sie ein idealer Ansatzpunkt für eine staatliche Kulturpolitik. Am Dienstag ging in Rostock eine Tagung der Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte zu Ende, die sich mit Museen in der DDR auseinandersetzte. Ein Beitrag von Andreas Beckmann.
Auf den ersten Blick liest sich die Geschichte der Museen in der DDR wie eine Erfolgsbilanz. Gab es bei Staatsgründung republikweit 350 Häuser, waren es am Ende fast 900. Und die konzentrierten sich nicht nur auf die großen Städte, sondern verteilten sich bis hinunter in kleine Dörfer. Statistiken weisen auf hohe Besucherzahlen hin, die man heute aber kaum noch überprüfen kann, schränkt der Historiker Lukas Kladders von der Robert-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte ein.
Darüber hinaus muss man aber für die DDR ganz klar sagen, dass natürlich die Museen Teil eben der gesellschaftlichen Sozialisation waren und es in dem Rahmen eben auch immer verpflichtende Angebote gab, zum Beispiel im Rahmen von Jugendclubs, die an Museen angesiedelt waren.
Die meisten Besucher, gerade die Erwachsenen, dürften aber freiwillig gekommen sein. Auch wenn ihnen klar war, dass sich jede Ausstellung in das jeweils aktuelle Propagandakonzept der SED einzupassen hatte. Egal, ob es um Geschichte oder Kunst, Technik oder Natur ging. Und es galt immer der Auftrag, sich volksnah zu zeigen. So lässt sich die Geschichte der DDR-Museen als eine Abfolge von Aufbrüchen erzählen, die aber oft kurzlebig blieben. Sie begann, unmittelbar nach der Staatsgründung 1949, in den Heimatmuseen, erzählt der Berliner Kunst- und Architekturhistoriker Nikolaus Bernau.
Die waren sehr, sehr wichtig für die DDR, für ihre Selbstdarstellung, für die Etablierung auch der Macht der SED. Da ging es darum, ein neues Geschichtsbild zu etablieren. Und da hatten die natürlich Anfang der 50er Jahre erstmal die Aufgabe, zum Beispiel die Bodenreform ganz mächtig zu verteidigen und zu legitimieren. Also erstmal zu zeigen, wie schrecklich war die Zeit vor der Bodenreform, also bis 1945, 46. Und wie großartig waren dann die Erfolge der Bodenreform.
Im industrialisierten Süden der DDR ging diese Botschaft an vielen Menschen vorbei. Im eher ländlichen Norden kam sie aber an.
In Mecklenburg war beispielsweise die Bodenreform tatsächlich eine Befreiung für ganz viele Leute. Das heißt, diese ganze Gründung von Heimatmuseen, die haben da möglicherweise eine ganz tiefe Verankerung in der Bevölkerung gehabt, weil das nämlich wirklich ihre Befreiung war von den alten Adelsherrschaften und den reichen Bürgern, die da die Agrarpolitik dominiert haben.
Doch nur knapp 10 Jahre später mussten sich die vielen Kleinbauern, die durch die Bodenreform zum ersten Mal ein eigenes Stück Land bekommen hatten, in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einreihen.
Jetzt mussten die ganzen Heimatmuseen umsteuern, kriegten ganz direkte Anweisungen, die dann wunderbar auch alle publiziert werden in den Zeitungen. Also das wurde öffentlich gemacht, das war jetzt nicht diskret. Jetzt geht es darum, die Erfolge der Kollektivierung zu zeigen. Das heißt, die ganzen Heimatmuseen haben dann alle ihre Ausstellungen überarbeitet.
Unklar ist bis heute, wie weit das der Attraktivität der Heimatmuseen Anfang der 60er Jahre geschadet hat. Sicher ist, dass parallel eine Blüte der Kunstmuseen begann, berichtet die Berliner Kunsthistorikerin Christina Kratz-Kessemeyer.
Aus der Sowjetunion waren ab 1955 Kunstgegenstände in großer, großer Zahl an die DDR-Museen zurückgegeben worden. Das musste man gut propagandistisch verpacken und es wurde so formuliert, dass die DDR der UdSSR sehr dankbar sein könnte, weil ihre Kunstwerke geschützt und gerettet worden sind. Und erst da konnten Kunstmuseen wieder anfangen zu wirken.
Die Neugier auf berühmte Exponate lockte Besucher an. Vielen Museen gelang es, sie mit neuen, modernen Präsentationsformen an sich zu binden.
Es geht sehr stark um einen neuen Museumsbegriff, der publikumsorientiert ist, niedrigschwellig, der sich auch immer noch von den Museen der wilhelminischen Zeit distanziert. Das sind aber auch solche Dinge wie ein früher Einzug von Audioguides in den späten 60er Jahren. Die DDR war interessiert, sich dort modern zu präsentieren.
Museen sollten nicht mehr Orte der Belehrung sein, sondern den Bürgern einen neuen, offenen Blick auf die Welt und ihre Ästhetik eröffnen.
1963, als es die Vorstellung gab, wir müssen den allseitig gebildeten, differenzierten, auch eigenständig denkenden DDR-Menschen auf den Weg bringen, gab es plötzlich ganz neue Vermittlungskonzepte in den Museen, die tatsächlich betonten eigenes Denken. Kunstgespräche in Museen, wo man sich plötzlich wieder um Form und Farbe von Kunstwerken darüber austauschte und eben nicht unbedingt über ideologische Inhalte.
Die Offenheit der 60er Jahre spiegelt sich auch im wichtigsten Museumsneubau der DDR-Geschichte, der Kunsthalle Rostock, erzählt Nikolaus Bernau.
Das ist ein ganz einfacher, rechteckiger Bau mit einem Innenhof drin, der für Skulpturenausstellungen gedacht war. Das ist in den 50er, 60er Jahren topmodernes Element für Museumsarchitektur gewesen, aus dem Museum of Modern Art in New York übernommen. Dann diese Oberlichtsäle mit ganz klar abgedämmtem Licht, ein sehr schönes weiches Licht mit frei einstellbaren Wänden. Das heißt, man hat die Flexibilität des ganzen Gebäudes und das Ganze steht in einer großen Parkanlage, wo eben dann wieder Skulpturen aufgestellt werden können.
Als die Kunsthalle Rostock 1969 eröffnet wurde, war die kurze Phase einer kulturpolitischen Liberalisierung aber schon wieder vorbei. Für weitere Neubauten oder auch nur Renovierungen fehlte fast überall das Geld. Aber wie alle DDR-Bürger hatten auch die Ausstellungsmacher gelernt, den Mangel zu verwalten.
Das Naturkundemuseum in Berlin hat seinen Dinosaurier, den großen, mal nach Japan ausgeliehen, weil die schlichtweg eine Dachsanierung machen mussten. Und hatten dann die Möglichkeit, damit dieses super Objekt nach Japan auszuleihen. Eine irrwitzig erfolgreiche Ausstellung. Und die diente natürlich auch der Selbstdarstellung und Außendarstellung der DDR als einem besonders erfolgreichen, wissenschaftlichen, schönen Staat.
Der letzte Aufbruch kam 1989. Doch er endete für viele Mitarbeiter, als die Museen begannen, sich an westlichen Maßstäben zu orientieren.
Ein ganz zentrales Problem war beispielsweise, dass die akademische Laufbahn, die in Westdeutschland extrem wichtig war für Museumskarrieren. Also man muss promoviert haben, man sollte am besten sogar habilitiert haben. Das spielte in der DDR alles keine Rolle. Die hatten sich in dem Betrieb selber hochgearbeitet. Wenn die jetzt nicht blitzpromoviert haben, dann hatten die einfach keinerlei Karrierechancen mehr. Und da sind eine Menge Lebensläufe kaputt gemacht worden. Und auch darüber wird man noch sehr viel reden müssen, ganz klar.
Der Kunsthalle Rostock drohte zeitweilig ebenso die Schließung wie manchen Heimatmuseen. Doch oftmals kämpften die Menschen vor Ort für ihren Erhalt. Welchen Stellenwert diese Häuser bis heute für die lokalen Erinnerungskulturen in Ostdeutschland einnehmen, gehört zu den vielen noch unerforschten Fragen zur Geschichte der Museen in der DDR.
Museen in der DDR, das war ein Beitrag von Andreas Beckmann. Zu den verwirrendsten, kompliziertesten und leider auch brutalsten Auseinandersetzungen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gehören die sogenannten Jugoslawienkriege oder Balkankriege der 90er Jahre, zu denen man den Slowenienkrieg, den Kroatienkrieg, den Bosnienkrieg und den Kosovo-Krieg zählt. Wer dagegen wen kämpfte und warum, war für Außenstehende nicht immer leicht zu verstehen. Es waren nationalistische Bestrebungen unterschiedlicher Volksgruppen, die sich nach dem Tode Titos Bahn brachen, oft genug mit schrecklichen Gräueltaten und Vergehen gegen die Menschlichkeit. Nicht zuletzt deswegen griff auch die NATO in den Kosovo-Konflikt ein, allerdings ohne dafür ein Mandat der UN zu haben. Am 10. Juni 1999 endeten nach 78 Tagen die Luftangriffe der NATO auf serbisches Gebiet und beendeten den Kosovo-Krieg. Auch heute noch, 20 Jahre später, ist diese Intervention heftig umstritten. Die zentrale Frage lautet: Kann man mit militärischen Mitteln humanitäre Ziele erreichen? Über das Ende des Kosovo-Konfliktes wurde kürzlich sehr kontrovers auf einer Wissenschaftlertagung an der Universität Leipzig diskutiert. Christian Vorberg berichtet.
Der Konflikt zwischen Serben und Kosovo-Albanern, zwischen dem Bundesland und der autonomen Provinz, kam nicht von ungefähr. Er begann spätestens seit den 1980er Jahren, als sich nach dem Tod von Präsident Tito das kommunistische Jugoslawien allmählich auflöste. Ethnische und nationalistische Spannungen waren die Folge. In der Endphase des Zerfalls, nachdem sich Slowenien, Kroatien und Bosnien unabhängig erklärt hatten, vollzog das auch die albanischstämmige Bevölkerung des Kosovo, blieb aber unter serbischer Besatzung, wie man es nannte. Der Schriftsteller Ibrahim Rugova wurde zum Präsidenten der Republik Kosovo gewählt. International anerkannt waren weder die Wahlen noch die Republik. Als 1995 im südwestamerikanischen Dayton Serbien und Kroatien die Selbstständigkeit von Bosnien-Herzegowina anerkannten, war von Kosovo nicht die Rede.
Es gibt ja diese Sichtweise der Kosovo-Albaner, wir sind die Vergessenen von Dayton.
Professor Stefan Tröbst ist Historiker, Slavist und stellvertretender Direktor des Leibniz-Institutes für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Die Tagung konzipiert hat Elisa Sadjukov, Historikerin an der Uni Leipzig.
Das war ja letztlich auch ein Auslöser für das Engagement der kosovarischen Befreiungsarmee, der UCK, die gesagt hat, gut, wenn die internationale Gemeinschaft das nicht auf ihrer Agenda hat und auch sonst niemand sich in Zukunft für unsere albanischen Belange einsetzen wird, nehmen wir jetzt das Mittel der Gewalt, um unsere Unabhängigkeit einzufordern.
Der Konflikt zwischen serbischen Sicherheitskräften und kosovo-albanischer Untergrundarmee war vorprogrammiert. Und ungeachtet des Umstands, dass die Staatengemeinschaft dann realisiert hat, hoppla, da reift ja der nächste Krieg heran.
Habe man eher diplomatisch tiefe Besorgnis geäußert, sagt Stefan Tröbst. Die Serben reagierten mit einem Achselzucken und machten weiter wie bisher. Die Kosovo-Albaner schätzten nüchtern ein.
Besorgnis ist keine Politik. Als man realisiert hat, dass die Hütte jetzt richtig brennt, das war ab Herbst 98, da hat man alle Mittel, die man hatte, ja, Druckmittel auf Milosevic, auf die UÇK und so weiter angewendet. Aber das hat dann nicht mehr verfangen, als die serbische Seite die letzte Verhandlungsinitiative im Schloss Rambouillet bei Paris ohne Unterschrift verlassen hat. Da war klar, das war's jetzt.
Die Intervention begann am 24. März 99, verursacht durch einen Vertragsanhang, der der NATO die vollständige Bewegungsfreiheit in der gesamten Bundesrepublik Jugoslawien, also Serbien inklusive Kosovo und Montenegro, gewähren sollte. Zwar war das als internationale Friedensmission gedacht, die serbische Seite bewertete es jedoch als Verstoß gegen die staatliche Souveränität und voraussichtliche Annexion und lehnte eine Unterschrift ab. Aus der politisch unbedachten Formulierung wurde der Zündstoff, der in die 78 Tage währende militärische Intervention der NATO mündete, ohne vom UN-Sicherheitsrat ein entsprechendes Mandat erhalten zu haben.
Ein bekannter amerikanischer Völkerrechtler hat gesagt, die Intervention war in technischer Hinsicht illegal, aber moralisch legitimiert. Das ist für einen Juristen eine ziemlich ungewöhnliche Aussage.
Jurist ist auch Professor Abdülkader Mucay. Er lehrt an der Uksin-Hoti-Universität Prizren. Als Kosovare und damit Betroffener erachtet er die Intervention auch als juristisch legitimiert und kann der Unterscheidung nicht viel abgewinnen. Eine Menge Wissenschaftler haben die humanitäre Intervention eingeengt. Die NATO-Intervention im Kosovo war für die Menschen und ihre Souveränität gedacht. Andere deutsche Autoren haben die NATO-Intervention als Wahrung der Menschenrechte unterstützt. Jeder, der 1999 die schlimme Situation in Kosovo kannte, war einverstanden. Situation in Kosovo during the 1999 agreed. Schließlich habe sie in voller Übereinstimmung mit der Internationalen Konvention zur Wahrung der Menschenrechte stattgefunden. Und schließlich habe nicht irgendwer eingegriffen, sondern die westliche, demokratische Welt. Aber das sahen nicht alle Tagungsteilnehmer so. Was würde, wenn jedes Volk, das unabhängig werden will und sich bedroht fühlt, auf ein militärisches Eingreifen von außen drängen und langwierigen politischen Verhandlungen vorziehen würde? Eine Büchse der Pandora würde geöffnet. Andererseits hatten nicht im Sommer 1995 serbische Politiker verhandelt, während serbisches Militär das Massaker von Srebrenica verübte? Parallelen, aber auch Unterschiede zu anderen humanitären militärischen Interventionen kamen zur Sprache. Professor Bernhard Stahl, Politikwissenschaftler an der Uni Passau, belegte, dass die deutsche Teilnahme an der Kosovo-Intervention ein weitreichendes Umdenken in der, wie er es ausdrückte, bisherigen Politik des Beschweigens von Gräueltaten bedeutete. 12 Massenmorde seit 1990 hatte er in seine Untersuchung einbezogen. Dr. Thorsten Gromes vom Peace Research Institute Frankfurt am Main listete 41 humanitäre militärische Interventionen auf, beginnend 1960. Rund die Hälfte fand in Afrika statt, allein 4-mal wurde im Kongo eingegriffen. 29 Fälle waren mit UN-Mandat abgesichert, 12, darunter der Kosovo, nicht.
Es ist natürlich für uns hier in Europa die mitprominenteste Intervention. Gerade hier in Deutschland mit erheblichen innenpolitischen Konsequenzen, deswegen ist Kosovo auch so stark präsent. Und natürlich auch die deutsche Politik war ja von den Folgen sehr, sehr betroffen, wenn man jetzt Südosteuropa insgesamt nimmt, also Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Das heißt, das Interesse war daher, die Aufmerksamkeit war viel, viel größer, als was wir sonst erleben, was Konflikte auf sich ziehen.
Auch der massive Einsatz allein aus der Luft, vor allem die Bombardements von Zielen in Serbien, waren nicht außergewöhnlich. Thorsten Gromes verwendete dafür den Begriff postheroisch.
Postheroisch in dem Sinne, wir opfern uns nicht mehr, wir bieten uns da, sondern wir wollen eigene Opfer vermeiden. Und das war ja damals bei der NATO unter anderem ganz stark in dem Sinne, dass die Piloten lange Zeit eine Anweisung hatten, sie sollten über 5000 Metern fliegen, damit sie außerhalb der Reichweite der serbischen Flugabwehr sind. Und das heißt, die Sicherheit der Piloten hatte Vorrang im Grunde vor dem Auftrag, die jugoslawischen Kräfte in Kosovo auch wirklich einzuschränken.
Das gelang nicht immer. Ein Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde besonders prominent und nochmals auf der Tagung besprochen. Der Abschuss eines sogenannten Tarnkappenflugzeuges F-117 bereits am dritten Tag der Intervention. Welch ein Triumph serbischen Widerstands gegen die NATO-Aggressoren, so die Lesart in serbischen Medien. Daran scheint sich bis heute nicht viel geändert zu haben, meint Elisa Satjukov.
Das ist ja das Interessante, also dass von Anfang an schon allein semantisch die Erinnerung allein auf den NATO-Angriff fokussiert. Das heißt, der Kosovo kommt nur dann vor, wenn es um den Kampf gegen die UCK-Terroristen geht. Aber eigentlich geht es allein um diese 78 Tage des NATO-Angriffs. Und den Kontext, der wird komplett außen vor gelassen. Und das ist etwas, das hat seinen Anfang 99 gefunden und das setzt sich bis heute durch. Das wird genauso in serbischen Schulbüchern gelehrt. Da steht drin, aufgrund des Scheiterns der Konferenz in Rambouillet beginnt die NATO-Intervention, die ungerechte, illegitime Aggression gegen ein kleines, starkes Land, was sich heldenhaft verteidigt hat. Also das sind so Phrasen, die immer wieder kommen.
2500 Zivilisten seien getötet worden. Von den 8000 Bosniern, die in Srebrenica ermordet wurden, ist keine Rede. Existiert anscheinend kein Zusammenhang.
In Serbien gibt es ihn nicht. Er existiert nicht als eine Idee, ein Argument in der Öffentlichkeit.
Katharina Ristic, in Serbien geboren und in Leipzig promoviert, war Partnerin von Elisa Satjukov bei der Vorbereitung der Tagung.
Es gab eine kurze Periode während der Amtszeiten von Djindjic und Tadic, in der einige Dinge geschahen, die eine Art von Öffentlichmachen waren. Zum Beispiel die Öffnung einiger Massengräber nahe Belgrad und die Exhumierung albanischstämmiger Opfer. Darüber wurde in den Medien berichtet. Es wurde nicht alles verschwiegen, was geschehen ist. Was hauptsächlich gegen Ende des Zeitraums passierte, ist, dass es investigative und demokratische Regierungen in dieser Periode nicht wirklich erreichten, Nachfolgethemen zu öffnen, die auf die strafrechtliche Verantwortung des Milosevic-Regimes hinweisen und mehr Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen.
Und so gelang es den konservativen Nachfolgeregierungen, zurück in die einstigen Sprachregelungen zu verfallen. Das kleine, tapfere Serbien wurde Opfer der NATO-Aggression. Goliath siegte gegen David. Aber auch die Albaner im Kosovo argumentierten nicht weniger nationalpatriotisch. Dr. Werner Distler, Konfliktforscher an der Uni Marburg, ordnete beide Kommunikationsstrategien in das System des Securitized State Building ein.
Securitization Theory ist eine ganz spezielle Theorie, die sagt, dass Sicherheit etwas ist, was wir nicht einfach erkennen können, etwas, was wir verstehen können, sondern was politisch gemacht wird. Zum Beispiel Migration ist so ein ganz klassisches Feld für Securitized Language, in dem gesagt wird, eine Welle der Migration, wir werden überrannt, deshalb müssen wir etwas tun. Stellen Sie sich einfach einen Diskurs vor, der permanent durch diese Bedrohungsszenarien geprägt ist. Und das hat natürlich auch Risiken.
Erst recht, wenn weitreichende Schritte wie die Umwandlung der kosovarischen Sicherheitskräfte in eine reguläre Armee angekündigt werden. Schließlich habe man 2008 seine Unabhängigkeit durch Staatsbildung bekräftigt. In der UN-Resolution 1244 wurde jedoch der Rechtsstatus nicht geklärt. Etwas mehr als die Hälfte der UN-Mitglieder hat Kosovo trotzdem anerkannt, die anderen nicht. Die, wenn man so will, Nachkriegsgeschichte ist noch lange nicht vorbei. Jaume Castampinos, gebürtiger Katalane und außerordentlicher Professor der Politikwissenschaft an der Süddänischen Universität, stellte auf der Tagung sein Buch »Kosovo und die Nebenwirkungen der humanitären Intervention« vor. Sein Resümee klingt ernüchternd.
Bombing is easy. Reaching a political settlement is not.
Zu bomben ist einfach, eine politische Übereinkunft zu erreichen, ist es nicht. 20 Jahre nach der Intervention habe es den Anschein, dass man in Rambouillet lieber weiter mit Serbien hätte reden sollen. Die politischen Bedingungen seien ja akzeptiert worden. Die Folgen der militärischen Intervention seien umso schlimmer geworden. Ich behaupte, dass zwischen 80% und 87% der Opfer während oder nach der Intervention verursacht worden sind. Das Verhindern von Gewalt führt zu mehr Gewalt. Und das ist durchaus nicht nur mein Argument. Das hat auch Carla Del Ponte gesagt. Die Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofes für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Jaume Pinus sprach von etwa 1500 Opfern vor der Intervention, die ein Jahr dauerte, aber rund 10.000 während und nach der 78-Tage-Intervention. Andere Zahlen nannte Thorsten Gromes, die einen waren ähnlich hoch. Die anderen vom Uppsala-Konfliktdatenprogramm UCDP lagen weit niedriger, weil sie nur die Zahl der Toten, jedoch nicht der Vermissten wiedergeben. Aber auch bei diesem Vergleich stieg die Zahl der Toten während der Intervention. Bei den meisten anderen von Thorsten Gromes untersuchten Interventionen sei sie jedoch gesunken, dank des Eingreifens. Ob aber die Interventionen die wirkliche Ursache für ein Wachsen oder Sinken der Opferzahl war, sei damit jedoch nicht nachgewiesen. Nichtsdestotrotz hat die internationale Staatengemeinschaft unmittelbar nach Ende der Intervention konstruktiv gehandelt. Am 10. Juni 1999 wurde der Stabilitätspakt für Südosteuropa in Köln verabschiedet. Seine Eckpunkte waren die Schaffung sicherer und rechtsstaatlicher Verhältnisse, der Aufbau einer demokratischen Nachkriegsordnung und der wirtschaftliche Wiederaufbau. 40 Staaten beteiligten sich, darunter waren Bosnien-Herzegowina und Serbien inklusive Kosovo. Slowenien und Kroatien jedoch nicht. Dr. Wladimir Filipovic von der Uni Zagreb begründet, dieser Pakt war in Kroatien nicht willkommen. Er wurde verstanden als möglicher Plan für den Beitritt aller Länder des westlichen Balkans. Kroatien ist mehr ein Teil Zentraleuropas und des Mittelmeerraums als des Balkans. Kroatien wollte ein individuelles Verfahren für alle Länder der Region. Wir wollten nicht warten, bis Kosovo der Europäischen Union beitreten kann. Im Rahmen dieses Paktes wurde unter anderem begonnen, Polizei und Sicherheitskräfte für den Kosovo nach westeuropäischen Standards auszubilden. Werner Diestler interviewte 2007 und 2008 deutsche Ausbilder und verfasste seine Dissertation unter dem Titel Intervention als soziale Praxis.
Und dieser Begriff der Soziologie der Intervention konzentriert sich vor allem auf gesellschaftlichen Prozesse. Was passiert, wenn in einer Gesellschaft, die sowieso durch Konflikt geprägt ist, die sowieso große Schwierigkeiten hat, sich selbst zu definieren, eine große Menge Menschen aus anderen Gesellschaften hinzukommt und in ganz wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel der Polizei, Verantwortung übernimmt?
Viele der Befragten äußerten sich ernüchtert. Sie hatten es sich einfacher vorgestellt, mussten aber akzeptieren, dass die Kosovaren anders geprägt waren und doch lieber unter sich bleiben wollten. Dennoch.
Es gab viele Impulse im Bereich Bildung, Gesetzesveränderungen, Demokratisierungen. Aber die Idee, wenn Sie in die Mandate schauen, das ist nicht zu erreichen. Also das, was aufgeschrieben wird als Ziel, eine komplette gesellschaftliche Veränderung in so wenig Jahren, das ist nicht zu erreichen.
20 Jahre NATO-Intervention im Kosovo. Das war ein Beitrag von Christian Vorberg. Mit Aktuellem aus der Archäologie haben wir diese Sendung begonnen. Mit Aktuellem aus der Archäologie wollen wir sie beenden. Jahrelang stand ein antikes Kunstwerk unbeachtet in der Sammlung der Archäologen der Uni Münster. Jetzt kommt der knapp 1 Zentner schwere Marmorkopf zurück nach Italien. Offiziell übergeben wird das gute Stück dann in der deutschen Botschaft. Die Wertsteigerung ist gigantisch. 1964 kaufte die Uni Münster für 3.000 Mark das Kunstwerk an, das heute, grob geschätzt, zwischen 50.000 und 100.000 Euro wert ist. Für Professor Achim Lichtenberger aber spielt es keine Rolle. Für den Archäologen der Uni Münster ist nur wichtig, dass das Kunstwerk jetzt wieder dahin kommt, wo es hingehört, nach Italien. Das Archäologische Museum der Universität gibt damit ein rund 1000 Jahre altes Stück aus der Antike an seinen Ursprungsort zurück. Der Grund? Die Uni hat den fast 1 Zentner schweren Marmorkopf 1964 von einem Hamburger Ingenieur erworben. Wie sich jetzt bei der Analyse des Bestandes für eine neue Ausstellung und beim Blick in die Ankaufsunterlagen herausstellte, war der Kauf wohl nicht legal. Wie genau der mittlerweile verstorbene Verkäufer aus Hamburg das Kunstwerk, das er fälschlicherweise für eine Nachbildung Alexander des Großen hielt, in seinen Besitz brachte, ist heute laut Lichtenberger nicht mehr zu klären. Laut einer wenig aussagekräftigen Notiz in den Ankaufsunterlagen sei ihm das Stück zugetragen worden. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts und mit Carsten Mützelfeld. Die Musik heute kam von der Formation Buschmusik und im Studio war Carsten Schröder. Musik.